Hallo und herzlich willkommen bei Kontrafunk Aktuell. Es ist Freitag, der 29. Mai 2026. Ich bin Benjamin Golme und zu Beginn unserer Sendung möchten wir Sie auf unseren Werbepartner hinweisen und schicken einen herzlichen Dank an die Winkelmann Apotheken und Winkelmann Pflegedienste für die Unterstützung. Die Winkelmann-Gruppe ist im nördlichen Sachsen-Anhalt zwischen Stendal und Magdeburg zu Hause und Ansprechpartner rund um Gesundheit und Pflege. Alle Adressen der Apotheken und Winkelmann-Pflegedienste finden Sie unter winkelmann-gruppe.de, Winkelmann mit CK geschrieben. Dort gibt es auch einen Online-Shop für Arzneimittel mit Lieferung noch am selben Tag, winkelmann-gruppe.de. Und nach dieser Werbung machen wir weiter mit den Themen unserer heutigen Sendung. Heute geht es unter anderem um das Haus dieser SPD-Ministerin.
Mein Name ist Rima Labali Radovan und ich bin Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Wir arbeiten gemeinsam mit unseren Partnerländern daran, Armut zu bekämpfen, nachhaltige Entwicklung zu fördern und gemeinsame Herausforderungen anzugehen.
Das sagt die deutsche Entwicklungsministerin. Unser heutiger Gast hat jahrzehntelange Erfahrung in Afrika und mehrere Stationen als Botschafter hinter sich. Er sagt, die Entwicklungshilfe ist ein Fass ohne Boden und immer wieder schadet sie sogar. Darüber sprechen wir mit dem deutschen Diplomaten Volker Seitz.
Ich will Europa stärken, weil Europa unsere gemeinsame Heimat ist und wir seine Freiheit und auch unsere europäischen Werte schützen wollen.
Das war natürlich EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Der Ton ist sogar schon 8 Jahre alt, da war sie noch Verteidigungsministerin Deutschlands. Europa stärken will sie aber jetzt umso mehr, seitdem sie an der Spitze der EU-Kommission steht. Darum plant von der Leyen mit einem 2 Billionen schweren Haushalt 2.000 Milliarden Euro für die EU. Das ist praktisch der Rekord der Rekorde. Was mit dem Geld passieren soll und ab wann es fließen könnte, besprechen wir mit Oliver Stock. Mit Professor Michael Main geht es gleich um ein heißes Thema aus der deutschen Medienwelt. Dass die Bürger für ARD und ZDF bezahlen müssen, ist ja bereits bekannt. Jetzt gibt es die Idee, die Bürger praktisch zu zwingen, die Inhalte auch anzugucken. Ein Konzept aus dem Hause der Landesmedienanstalten könnte gewisse Medien massiv bevorzugen und Häuser wie den Kontrafunk massiv benachteiligen. Norbert Bolz spricht unseren Kommentar des Tages und meint, dass Bärbel Baas die vermeintliche Verschwörungstheorie des Bevölkerungsaustauschs salonfähig gemacht hat. Das alles hören Sie heute bei Kontrafunk Aktuell. Das Internet ist für uns alle Neuland. Diese Aussage von Bundeskanzlerin Angela Merkel sorgte seinerzeit für enorme Belustigung. Die Aussage stammt aus dem Jahr 2013 und viele unterstellten der Kanzlerin damals, sie sei vom Internet etwas überfordert und sie wisse gar nicht, dass es längst zu unserem Alltag gehört. Tatsächlich hatte Merkel recht, denn in einem besonderen Punkt war das Internet damals tatsächlich Neuland, bei der Regulierung. Und in den vergangenen Jahren haben wir alle gesehen, was es bedeutet, wenn Regierungen Einfluss auf das Internet nehmen. Sie sorgten dafür, dass Inhalte zensiert werden. Sie übten Druck auf kritische Stimmen aus und sie bauten ganze Systeme aus Wachhunden und Anklägern auf. Der neueste Vorstoß kommt jetzt von Landesmedienanstalten, insbesondere aus Nordrhein-Westfalen und Bayern. In einem öffentlich gewordenen Papier geht es um die Steuerung sozialer Medien. Der Plan ist wohl, Plattformen wie TikTok, YouTube oder X zu zwingen, ihre Algorithmen zu verändern, zugunsten von Angeboten mit gesellschaftlichem Mehrwert. Dazu begrüßen wir den Medienforscher Professor Michael Main. Herr Main, herzlich willkommen.
Ich grüße Sie.
Dieser Text aus dem Hause Landesmedienanstalt Bayern wimmelt von Fachbegriffen. Die erschließen sich oft erst auf dem zweiten Blick. Wir versuchen das mal zu übersetzen. Der Public-Value-Ansatz solle von einer angebotsbezogenen zu einer inhaltsbezogenen Logik weiterentwickelt werden. Was bedeutet das?
Ja, vielleicht gehe ich noch einen Schritt zurück und sage mal erstmal was zu den Landesmedienanstalten. Das sind ja eigentlich Lizenzierungsbehörden gewesen für den Privatfunk in den 80er Jahren geschaffen. Behörden, die bis heute von uns bezahlt werden müssen, von denen, die sich dem GEZ-System noch nicht entzogen haben. Da gehen 35 Cent pro Haushalt und Monat in diese Behörden. Das macht insgesamt 160, 170 Millionen Euro im Jahr. Das sind also schon gewaltige Behörden, an deren Spitze Karrierebeamte stehen. In Bayern ist Thorsten Schmiege seit 21 Chef und der kommt über das Bayerische Wirtschaftsministerium und die Staatskanzlei, wenn man so will, aus dem Herz der CSU-Machtzentrale in diese Behörden. Die sind mit dem Medienstaatsvertrag vom November 2020 auch zuständig geworden für alle Internetangebote, für alles, was im Journalismus im Netz läuft, ohne dass man sich einer der großen Selbstkontrolleinrichtungen, sagen wir dem Deutschen Presserat, angeschlossen hat. Seitdem wird unter sehr vagen Gesichtspunkten, journalistische Sorgfalt ist da das Schlagwort, geprüft, ob Angebote, sagen wir, wie Alexander Wallasch, der ja gerade ein Verfahren laufen hat, Multipolar oder Apolut, ob die Wahrheit mit der gebotenen Sorgfalt geprüft haben. Da steht also ein Riesenapparat relativ kleinen Online-Journalisten gegenüber und triezt diese mit Verfahren. Das läuft also seit 2020. Seit 2022 haben wir eine Liste mit Angeboten, die einen besonderen Beitrag zur Meinungs- und Willensbildung leisten. Das ist die Übersetzung von Public Value. Die sollen auf Smart-Fernsehern zum Beispiel in Apps bevorzugt werden. Dieses neue Papier geht noch einen Schritt weiter, fordert von Digitalplattformen, dass sie Angebote, die einen Stempel von diesen Landesmedienanstalten bekommen, bevorzugt anzuzeigen, am besten sogar durchgesetzt mit einer Quote.
Also verstehe ich das richtig? Im Moment ist es so, wenn ich einen Smart-Fernseher habe und da gibt es drei Apps, die eine kommt vom Kontrafunk, die andere kommt von News und die dritte kommt von der ARD, dann wird die von der ARD prominenter angezeigt als die anderen beiden.
Ja, ganz genau. Da gibt es sogar eine Reihenfolge, die man im Internet finden kann. Also was muss sozusagen auf der Startseite zu sehen sein und was kann dann weiter hinten auftauchen? Servus TV war interessanterweise in dieser ersten Liste von 2022 auch als ein Public Value Angebot gelistet, also das bevorzugt anzuzeigen. Und jetzt geht es aber bis runter zum einzelnen journalistischen Magazin, sagen wir sowas wie Report oder Monitor, die werden dann sicherlich einen Public Value Stempel bekommen und werden dann bei entsprechenden Suchen im Internet bevorzugt angezeigt. Das heißt, dass so Sachen wie den Kontrafunk nur noch Leute finden werden, die tatsächlich danach suchen, die wissen, dass es den Kontrafunk gibt, dass dort Interviews laufen, die interessanter sein können als das, was öffentlich-rechtliche oder die großen privaten Medienkonzerne zum Beispiel anzubieten haben. Das wird dem normalen Menschen nicht mehr angezeigt. Insofern haben wir dann ein staatlich kuratiertes Medienangebot, denn wir wissen, dass bei Google und anderen Suchmaschinen die meisten nicht über die erste Seite hinausgehen. Wenn da also lauter Public-Value-Angebote auftauchen, wird man anderes gar nicht mehr finden können.
Also einerseits auf den Startseiten, wenn ich jetzt YouTube öffne, werden mir ja Sachen vorgeschlagen. Andererseits ja aber auch, wenn ich swipe. Also bei TikTok wischen sie einfach bloß von unten nach oben und dann kommt das nächste Video. Und dann soll die Wahrscheinlichkeit erhöht werden, dass man da beispielsweise ARD sieht.
Ja, das ist die Idee, die diese Medienwächter haben. Insofern haben wir da einen neuen Schritt. Wir werden eine Zweiklassengesellschaft haben von journalistischen Angeboten, wertvolle Angebote und weniger wertvolle Angebote.
Wer entscheidet denn im ersten Schritt, welche Unternehmen, welche Medien diese wertvollen Angebote produzieren?
Wenn dieses Papier der Landesmedienanstalt in Wirklichkeit wird, das muss ja erst noch hinein in den digitalen Medienstaatsvertrag, das ist das Konstrukt, an dem die Länder gerade basteln. Wenn das also Wirklichkeit wird, dann werden die Landesmedienanstalten entscheiden. Das haben sie ja bei Smart TV und Apps auch schon getan. Diese Behörden mit ein bisschen mehr als 1000 Mitarbeitern, politisch besetzt, in den Aufsichtsgremien besetzt von den Landesparlamenten. Die sind also noch sehr viel stärker am Start dran, als dass die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten sind, wo ja immerhin noch ein paar Kontrolleure von außen kommen konnten, um den Staatsfunkcharakter ein bisschen zu kaschieren. Da wird also letztlich der Staat darüber entscheiden, welches Angebot wertvoll ist und welches so weit unterdrückt werden muss, dass es kaum noch zu finden ist. Ich meine, damit wird letztlich eine Praxis legalisiert, eine Praxis offiziell, die ja ohnehin schon läuft. Über den Digital Services Act haben wir ja heute schon Shadowban-Verfahren, die zum Beispiel Hinweisgeber oder Faktenchecker einsetzen, um Angebote, die nicht dem herrschenden Narrativ entsprechen, eher weiter hinten zu listen. Das ist eine weiche Form der Zensur, denn die Sachen sind ja weiter da. Man kann sich also als Alexander Wallasch, als Kontrafunk, als Multipolar nicht beschweren, dass man gelöscht worden sei, aber man wird halt nicht mehr gefunden. Insofern ist das schon perfekt gemacht, wenn man denn digitale Medienumgebungen in seinem Sinne kontrollieren möchte.
Der Vergleich zum DSA ist ganz hervorragend, denn es wurden ja Trusted Flagger ernannt. Trusted Flagger sollen Social Media mitregulieren, indem sie Desinformationsinhalte melden. Hate-Aid ist in Deutschland ein Trusted Flagger beispielsweise. Jetzt bei dieser neuen Debatte, wenn es um die Inhalte geht, soll es ebenfalls Flagger geben. Und die Flagger sind die Medien, die vorher von den Landesmedienanstalten ausgewählt wurden. Also beispielsweise ARD oder ZDF, möglicherweise auch RTL, möglicherweise auch Radio Potsdam. Und die sollen dann die Inhalte selber beflaggen. Die sollen dann also selber markieren, das ist jetzt ein Inhalt vom gesellschaftlichen Mehrwert. Habe ich das richtig dargestellt?
Ja klar, so ist das in diesem Zwei-Seiten-Papier der Landesmedienanstalten vorgesehen, was aber jetzt, glaube ich, eher nur ein Detailaspekt ist. Man muss den größeren Rahmen nochmal zeichnen.
Nein, das ist kein Detailaspekt. Ich sage Ihnen, warum ich genau darauf hinaus möchte, dass es kein Detailaspekt ist. Erstmal kommen die Landesmedienanstalten und sagen, RTL ist ein Flagger, die dürfen das markieren. Dann müssen sie aber in den redaktionellen Ablauf reingehen. Und dann kann es ja sein, dass ein Volontär oder ein Praktikant vielleicht sogar oder ein politisch geprägter Redakteur entscheidet, was ein gesellschaftlicher Mehrwert ist. Und deswegen ist es aus meiner Sicht keine Lappalie, wenn ein einfacher, politisch gefärbter Redakteur darüber entscheidet, was ein Bürger sehen kann.
Gut, letztlich wird die Hoheit darüber bei den Landesmedienanstalten bleiben. Ich sehe also eher das Problem daran, dass eine politische Behörde darüber entscheidet, welche Art von Journalismus wertvoll ist und welche nicht. Dass das Ausflaggen dann in den Medienanstalten selber erfolgt, ist meiner Meinung nach eher ein Detailaspekt. Insofern macht es das, was ohnehin schon da ist, über diese Trusted Flagger, die Sie erwähnt haben, Hate-Aid zum Beispiel oder Respect in Baden-Württemberg, macht es das nochmal ein Stück offizieller. Diese sogenannten NGOs werden ja letztlich auch vom Staat alimentiert, sind also letztlich auch staatlich gewünschte Hinweisgeber, staatlich gewünschte Zensoren. Ich wollte vielleicht nochmal auf den Hintergrund hinweisen, den Kampf um Definitionsmacht und Deutungshoheit, der ja läuft, seit das Internet für alle zugänglich geworden ist. Ich empfehle da vielleicht das Buch Der Wahrheitskomplex von Norbert Hering, das gerade erschienen ist. Norbert Hering zeigt, dass dieser Kampf um die Köpfe der Menschen ein militärisch-geheimdienstliches Projekt ist und dass Deutschland da in Europa einer der Vorreiter gewesen ist, angefangen mit Heiko Maas, damals noch Justizminister, mit der Amadeo-Antonio-Stiftung, über das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das ja letztlich ein Vorbild für den Digital Services Act gewesen ist von 2017, bis hin zu dem, was wir jetzt gerade am Beispiel der Landesmedienanstalten diskutieren. Also Deutschland hat da in Europa Maßstäbe gesetzt, die von anderen übernommen worden sind. Maßstäbe, die man mit sehr großer Kritik betrachten muss.
Es heißt ja in diesem Papier, hier geht es um eine demokratische Kernfrage. Und man kann es ja auch von einer anderen Sichtweise sehen. Im Moment ist es so, dass Inhalte ausgespielt werden von den Internetgiganten. Und der Vorwurf lautet immer, dass die Internetgiganten auf Polarisierung setzen, auf Dramatisierungen und deswegen den Menschen dramatische Inhalte ausspielen und Sachen, über die sie sich aufregen. Das ist ja auch nicht demokratisch, wenn man das bei den Internetgiganten lässt.
Die drei Adjektive in diesem Arbeitspapier lauten ja desinformierend, polarisierend und lediglich aufmerksamkeitsstark. Vielleicht liegt in diesem letzten Adjektiv der Schlüssel. Das, was die Menschen interessiert, soll offenbar nicht mehr ausgespielt werden. Das schließt an Thilo Jung an, der ja vor 2 Jahren auf der Republika gesagt hat, dass der Journalismus den Menschen das präsentieren soll, worüber die Bevölkerung informiert werden soll. Nicht das, was nachgefragt wird, sondern das, was man wissen soll als Bevölkerung. Das hängt dann letztlich am Demokratiebegriff. Hier wird ja in diesem Papier mit unserer Demokratie gespielt, ohne dass das Adjektiv unser da auftaucht. Für mich bedeutet Demokratie, dass wir alle mitentscheiden dürfen, mitreden dürfen, wenn es um die Bedingungen unseres Lebens geht. Dafür müssen wir alles sehen. Brauchen wir Informationsfreiheit, müssen wir alles sehen, was am Ende zur Meinungs- und Willensbildung beiträgt. Wenn bestimmte Dinge ausgeschlossen werden, weil sie von einer politischen Behörde nicht für wertvoll gehalten werden, dann habe ich ein Problem damit.
Was meinen Sie denn als Medienforscher, wie die Nutzer darauf reagieren werden? Mir fallen da 2 Reaktionen ein. Erste Reaktion, jetzt wird mir jetzt zwangsweise wieder irgendein ARD-Beitrag eingespielt, interessiert mich ja gar nicht. Oder 2. Reaktion, dadurch, dass immer wieder solche Beiträge von Mainstream-Medien eingespielt werden, ändert sich wirklich was im Kopf des Nutzers und der denkt sich, ach, so ist die Welt also.
Ja, wir haben ja 2 Gruppen von Nutzern. Wir haben eine aktuelle Studie aus der Schweiz, die sagt, dass 46% der Erwachsenen Leit- oder Staatsmedien meiden, wo immer es geht. Die kommen also ohnehin nicht mehr mit diesen Angeboten in Berührung. In Österreich und in Deutschland wird sich die Zahl nicht sehr groß unterscheiden. Und die anderen, die über 50%, die heute noch Tagesschau sehen, die Regionalzeitungen abonniert haben, für die wird sich gar nicht sehr viel ändern. Die werden ohnehin nicht auf Seiten wie den Kontrafunk oder Multipolar oder Apolut und Nachdenkseiten kommen, würden sich eher wundern, wenn auf ihrem Gerät plötzlich etwas auftaucht, mit dem sie so noch nie konfrontiert worden sind. Letztlich geht es bei dieser Ausweitung der Kontrollbefugnisse der Landesmedienanstalten darum, den Teil des Publikums zu beschützen, der im Moment noch von den Staatsmedien bespielt wird. Dass diese Menschen nicht durch Internetsuchen auf Angebote stoßen, die sie irritieren könnten, die sie zum Nachdenken bringen könnten.
Im Moment handelt es sich um ein Konzeptpapier. Wie wahrscheinlich ist es, dass sowas wirklich kommt?
Ja, dass dieses Konzeptpapier an Apollo News gelangt ist, zeigt ja, dass es Machtkämpfe gibt, dass der Machtblock nicht so geschlossen ist, wie man oft vermutet. Da gibt es also Leute, die das verhindern wollen und deshalb das Papier an eine interessierte Redaktion weitergegeben haben. Dass wir jetzt darüber sprechen, zeigt, dass die Öffentlichkeit beginnt, sich damit zu beschäftigen. Und am Ende ist so ein Gesetzgebungsverfahren natürlich immer auch von den Reaktionen in der Bevölkerung abhängig. Man testet bestimmte Dinge aus, spürt den Reaktionen nach und schaut dann, ob man das in ein Gesetz wie den Digitale Medienstaatsvertrag tatsächlich so hineinbringen kann. Und wir haben einen großen Interessenten, die Landesmedienanstalten, die ja sonst nichts mehr zu tun hätten, wenn sie nicht auch für die digitale Medienwelt zuständig wären. Die Lizenzierung des Privatfunks, die Überwachung des Privatfunks, all das spielt ja heute in der neuen Medienwelt so gut wie keine Rolle mehr. Früher musste man schauen, dass bei RTL nicht irgendwie zu viel nackte Haut zu sehen war, dass bei Sat.1 nicht irgendwelche Witze gelaufen sind, die dem guten Geschmack hätten widersprechen können. All das spielt ja heute keine Rolle mehr. Also man könnte diese Behörden eigentlich abschaffen. Mich wundert ohnehin, dass wir alle eigentlich eine Behörde bezahlen müssen, die der Staat für nötig hält, dass es eine Aufsichtsbehörde gibt und zwingt uns über den Rundfunkbeitrag dazu, zur Finanzierung beizutragen.
Entscheiden Behörden künftig mehr darüber, was wir im Internet sehen? Greifen sie zu auf die Algorithmen von sozialen Medien? Darüber sprachen wir mit dem Kommunikationsforscher Professor Michael Mayen. Herzlichen Dank.
Dank Ihnen.
Weltweite Entwicklungshilfe bricht wegen der USA ein. So schrieb es der Tagesspiegel im April. Durch die Präsidentschaft von Donald Trump hat sich die Entwicklungspolitik der Vereinigten Staaten drastisch verändert. Die deutsche Entwicklungspolitik blieb dagegen weitestgehend konstant. 25 Milliarden Euro. Auf diesen Betrag wird sie taxiert. Damit ist Deutschland weltweit Nummer 1 in der Entwicklungshilfe. Der Begriff Entwicklungshilfe ist allerdings etwas aus der Mode gekommen. Heute spricht man lieber von Entwicklungszusammenarbeit. Gemeinsam mit den bedürftigen Ländern und Menschen soll eine positive Zukunft in den Empfängerstaaten erreicht werden. Unser nächster Gast, Volker Seitz, zweifelt allerdings an diesem Erfolg. Vor rund 60 Jahren trat er in den deutschen diplomatischen Dienst ein. Früh in seiner Karriere ging er nach Afrika. Er bekleidete mehrere Botschafterposten und war zuletzt deutscher Botschafter in Kamerun, der Zentralafrikanischen Republik und Äquatorialguinea. Und er wurde zum Kritiker der deutschen Entwicklungshilfe. Herr Seitz, herzlich willkommen.
Herzlich willkommen aus Bonn von meiner Seite.
Entwicklungshilfe hat ja zunächst mal ein positives Image. Ein wohlhabendes Land gibt freiwillig an ärmere Länder und da denken wir erstmal an Brunnenbau oder medizinische Hilfe. Was gehört alles zur deutschen Entwicklungshilfe?
Also, seit ich mich mit Entwicklungshilfe beschäftige, war das Ziel, Lebensbedingungen in armen Ländern zu verbessern, besonders in Afrika. In der Realität kann ich das nicht bestätigen. Mangels Rechenschaftspflicht und Korruption erreichen die Gelder nicht die Bevölkerung. Milliarden fließen in Ministerien, Hilfswerke, NGOs, Beratungsfirmen und immer neue Förderprogramme. Zugleich lässt sich oft kaum mehr nachvollziehen, welche Projekte den Menschen vor Ort tatsächlich helfen und welche vor allem dem eigenen Betrieb zu erhalten, nutzen.
Welchen Stellenwert nimmt denn jetzt beispielsweise deutsches Geld oder das Geld anderer Industrienationen im Wirtschaftskreislauf in Afrika ein?
Es ist ein echtes Problem geworden, weil wir immer glauben, wir würden nur Gutes tun. Aber weil die tatsächlichen kulturellen, wirtschaftlichen und sozialen Regeln vor Ort meist nicht verstanden werden, wenn die Bevölkerung ein Projekt nicht als ihr eigenes ansieht, wird es auch keine Wartung funktionieren, auch bei Brunnen nicht, die Sie genannt haben. Anders wäre es, wenn lokale Handwerker geschult und bezahlt würden und dabei Arbeitsplätze geschaffen würden.
Die Brunnen sind ein spannendes Thema. Ich würde ja sagen, wenn es Wasserknappheit gibt in einem Dorf oder einer Siedlung und da wird dann ein Brunnen gebaut, dann müsste doch jeder verstehen, dass das Sinn ergibt und die Leute sollten sich freuen.
Man findet auch in der afrikanischen Literatur, und damit beschäftige ich mich auch, weil es ein Spiegelbild der tatsächlichen Verhältnisse sind, dass die Afrikaner das eigentlich selbst können. Viele afrikanische Freunde machen sich lustig darüber, wenn sie sagen, da kommen die Europäer, die noch nie einen Brunnen bei sich selber gebaut haben, die meinen, sie könnten uns jetzt einen Brunnen bauen. Und manchmal werden sie an falschen Stellen gebaut, weil eben kulturell dort, wo die Menschen denken, da sind Geister. Das will ich jetzt nicht abwerten, sondern das habe ich selbst erlebt, dass dann, weil dort auch gar kein Wasser floss, hat man gesagt, hätte der auf uns gehört, dann hätten wir das anders gemacht. Oder diese Brunnen werden zum Beispiel gebaut bei einem Chef, der dann noch Geld verlangt von den Leuten, die dort Wasser holen wollen.
Deutschland hatte über 3 Jahre eine Außenministerin, der Menschenrechte und auch Frauenrechte besonders wichtig gewesen sind. Das war Annalena Baerbock und sie ist auch nach Afrika gereist und dann wurde sie begleitet von Kamerateams und hat mal gesehen, wie sie in ein Dorf gekommen ist und zunächst mal die Männer auf der einen Seite hat links liegen lassen und zunächst einmal die Frauen begrüßt hat. Und im Zusammenhang mit diesen Besuchen hieß es dann auch, man würde da jetzt auch eine Toilette bauen und die Toilette würde man in das Zentrum des Dorfes bauen, damit die Frauen dann da auch nachts raufgehen können und keine Angst haben müssen, vergewaltigt zu werden. Das wurde dann in Deutschland häufig negativ kommentiert. Wie sehen Sie solche Verhaltensweisen? War das sinnvoll?
Nein, das war überhaupt nicht sinnvoll. Die Menschen verstehen das überhaupt nicht, warum man sich da einmischt. Wir müssen das den Afrikanern selbst zutrauen. Aber unsere Entwicklungshilfeindustrie ist personell und finanziell so gigantisch, dass es schwer vorstellbar ist, wie sie auf ein vernünftiges Maß zurückgeschraubt werden kann. Wir müssen auf ein Ende der bisherigen Entwicklungshilfe hinarbeiten. Wir können Afrika nicht retten. Entwicklungshilfe stabilisiert nur korrupte Regime und die Bevölkerung, die eigentlich davon profitieren soll und von so femininer Außenpolitik oder Entwicklungspolitik, das verstehen die überhaupt nicht. Im Gegenteil, sie fühlen sich bevormundet.
Annalena Baerbock als Spitzenperson, als Außenministerin oder auch die aktuelle Entwicklungsministerin Rehm Alabi Radovan haben keine langjährige Erfahrung in Afrika. Sie haben die sehr wohl. Haben Sie das Gefühl, dass Fachleute wie Sie, auch Botschafter, mit ihren Inneneinsichten in Berlin gehört werden?
Nein, jetzt nicht mehr. Das war mal, ich habe auch vor Ausschüssen schon gesprochen, da würde man den ideologisch geprägten Projekten widersprechen und das möchte man auf keinen Fall. Ich finde, die Prinzipien, die Entwicklungshilfe künftig oder überhaupt folgen sollte, ist ähnlich wie in der Europäischen Union. Es wird das Subsidiaritätsprinzip missachtet. Wir handeln, statt die Betroffenen handeln zu lassen. Heute werden Projekte umgesetzt, nur um Budgets zu rechtfertigen, auch wenn vor Ort überhaupt kein Bedarf ist. Niemand sollte den Afrikanern übrigens mehr einreden, dass sie ihre Probleme nicht selber lösen könnten.
Das heißt, dieser Gedanke von Entwicklungszusammenarbeit funktioniert nicht. Es wird also in Berlin beispielsweise oder in den Hauptstädten der afrikanischen Staaten entschieden, was für ein Projekt jetzt durchgeführt werden soll, aber man hört nicht auf die Bedürfnisse der Menschen vor Ort.
Ja, das kann man so sagen. Es gibt immer Regierungsverhandlungen alle 2 Jahre. Da kommt dann das BMZ mit einem fertigen Protokoll Und da das ja auch in der Landessprache übersetzt wurde, dürfen dann die Afrikaner das noch verbessern. Aber das liegt natürlich auch an Afrikanern. Nicht alle sind so. Die Ruander sind anders. Die Ruander geben da vor, was sie haben wollen. Das tun die meisten nicht. Sie werden aber auch gezwungen. Zum Beispiel müssen in Namibia, glaube ich, 90% müssen Genderprojekte sein, beziehungsweise Teile davon. Dann sind sogenannte Klimaprojekte, die sowieso überhaupt kaum jemand interessiert in Afrika, im Vordergrund von deutscher Hilfe. Die Afrikaner interessieren vor allem, dass sie Arbeit haben. Ohne Arbeit gibt es kein Brot. Sie wollen Wohnungen haben, sie wollen Wasserversorgung und so weiter. Und das wird bei uns nicht angemessen respektiert, sondern man schreibt ihnen nach westlichen Vorgaben oder besonders nach deutschen Vorgaben, was man so am liebsten dort hätte, schreibt man ihnen vor.
Würden Sie so weit gehen, zu sagen, Entwicklungszusammenarbeit, Entwicklungshilfe, das können wir streichen, die 25 Milliarden ersatzlos weg?
Das kann man, aber ich sagte ja schon mal, die Hilfsindustrie ist so gigantisch. Es leben mindestens 100.000 Menschen in Deutschland davon indirekt. Das kann man nicht mit einem Federstrich streichen, aber man müsste mit dem Rasenmäher vorgehen und vor allem die NGOs, die auch keine Rechenschaftspflicht haben gegenüber der Bevölkerung oder auch dem deutschen Steuerzahler, da müsste man ansetzen und wenn es ginge, natürlich ganz abschaffen.
Die Länder, über die wir sprechen, sind ja zurück in der Entwicklung. Wenn man da jetzt nicht unterstützt, dann werden die ja nicht aufholen, oder?
Wer entscheidet, was Entwicklung ist? Wir entmündigen die Leute dort. Und warum meinen wir, müssten den Leuten dort vorschreiben? Und das tun wir durch, dass wir finanzielle Mittel anbinden an irgendwelche seltsamen deutschen Vorstellungen wie Klimaprojekten oder ähnlichem, Genderprojekten. Ich meine, das müssten die Leute selbst entscheiden. Und wenn man ihnen die Chance gäbe, das zu tun, würde es auch aufwärts gehen. Ich bin nicht für grundsätzliche Streichung. Ich bin vor allem für Unterstützung. Sie sollen erst einmal selbst tätig werden. Und wenn dann Probleme entstehen, dann sollten wir da sein. Es wird auch, weil gerade wieder Herr Lauterbach sehr laut gesagt hat, dass die Entwicklungshilfe unbedingt bleiben muss und erhöht werden muss, da gibt es einen großen Unterschied zwischen humanitärer Hilfe und der normalen Entwicklungshilfe. Die humanitäre Hilfe, die ist übrigens im Auswärtigen Amt und nicht im BMZ. Und er hat das in Bezug auf Ebola gesagt. Da müssen wir natürlich helfen, aber man sollte auch auf den kongolesischen Gesundheitsminister hören, der gerade gesagt hat vor 2-3 Tagen, wir haben 1,2 Milliarden Dollar für die Ebola-Bekämpfung bekommen, insgesamt die Länder in der Region, und nicht ein einziges Labor ist gebaut worden. Also man fragt sich, wo ist das Geld hingekommen? Ich glaube auch nicht, dass Herr Lauterbach zum Beispiel, ich spreche den Namen sehr ungern aus, dass der überhaupt eine Ahnung hat, was da in Afrika los ist.
Als Begründung für die Entwicklungshilfe werden unterschiedliche Aspekte genannt. Beispielsweise das koloniale Erbe und die koloniale Schuld. Also durch eine jahrhundertelange Ausbeutung von Afrika durch den Westen besteht da eine Schuld und die muss einfach bezahlt werden und beglichen werden. Und etwas moderner, die Klimaschuld. Westliche Industrienationen haben sich bereichert auf zulasten von anderen, die aber die Folgen dafür tragen. Wie sehen Sie diese beiden Argumentationen, dass da einfach eine Pflicht besteht, das auch zu zahlen?
Also ich denke mal, die Staaten sind seit etwa 60 Jahren unabhängig oder sogar noch mehr, einige. Und man kann die dortigen Politiker nicht entlassen, dass sie keine Schuld am Niedergang ihrer Länder haben. Es gab zum Beispiel in Guinea, das war mein erster Dienst dort, keine Hungersnot. Die kam erst, nachdem ständig von außen Hilfen angeboten wurden und dann die Reisbauern nicht mehr vernünftig produzieren konnten, weil der Reis geschenkt wurde. Ich bin kein Anhänger, dass wir uns ständig den Kopf in den Sand stecken, weil wir mal kurze Zeit Kolonialbesitz hatten oder mit dem Klima. Die Klimapolitik, die ja angeblich die ganze Welt so begeistert, ist in Afrika sehr unpopulär, weil sie andere Sorgen haben.
Das ist gut, dass Sie das nochmal angesprochen haben jetzt zum Schluss unseres Gespräches. Denn es gibt ja auch die Sichtweise, dass es eine andere Art von Einmischung gibt in die afrikanische Innenpolitik. Und die kommt von der Europäischen Union durch Agrarexporte, durch Exporte von Schrottautos oder billiger Kleidung und durch Marktzugangsbeschränkungen, dass Afrikaner Produkte schlecht nach Europa verkaufen können. Dadurch hemmen wir die Entwicklung. Wie sehen Sie das?
Es gibt schon lange eine Regelung, everything but arms, dass man nach Europa und im Übrigen auch wieder, das ist ein anderes Abkommen nach den USA seit neuestem, exportieren kann. Es ist nicht so, dass das nicht geht. Natürlich gibt es Überschwemmungen oft mit irgendwelchen Produkten aus Europa, was die Afrikaner auch selbst machen können. Da müssen wir uns an die Nase fassen. Ich finde, Handel ist in Wirklichkeit immer noch das beste Mittel, um diese Länder voranzubringen.
Entwicklungshilfe, teuer oder notwendig oder eine teure Notwendigkeit? Wir bedanken uns beim ehemaligen Botschafter Volker Seitz.
Herzlichen Dank.
Ursula von der Leyen ist nicht gerade für ihre Bescheidenheit bekannt. Wer der EU-Kommissionspräsidentin regelmäßig zuhört, kennt ihre Neigung zu Superlativen. Die EU bekommt das erste KI-Gesetz der Welt. Die EU ist der größte Binnenmarkt des Erdballs. Die EU bekommt die modernsten Batteriefabriken. Kein Wunder also, dass von der Leyen auch beim EU-Haushalt gigantische Summen aufruft. 2 Billionen Euro. Das ist die Forderung der EU-Kommission für die mittelfristige Finanzplanung von 2028 bis 2034. Wird diese Rekordsumme tatsächlich nach Brüssel gehen? Aktuell gibt es einen Streit zwischen Nettozahlern wie Österreich und Deutschland und Nettoempfängern wie Spanien, Italien oder Polen. Zum EU-Haushalt begrüßen wir den Wirtschaftsjournalisten und Kontrafunk-Kollegen Oliver Stock. Hallo Oliver.
Hallo Benjamin.
2000 Milliarden Euro wollen EU-Kommission und auch EU-Parlament. Dass die EU viel Geld verteilt, ist ja bekannt. Aber wie groß wäre dieser Haushalt im Vergleich zu den vergangenen Jahren?
Ja, das wäre natürlich ein gewaltiger Sprung. Der laufende EU-Finanzrahmen, der liegt im Moment bei rund 1,2 Billionen Euro. Und jetzt reden wir über 2 Billionen Euro verteilt auf 7 Jahre. Das ist aber nicht ein bisschen mehr, sondern das ist einfach eine völlig neue Größenordnung. Das sind 80% mehr. Brüssel sagt dazu, das sei ambitioniert, das wörtliche Zitat. Als Nettozahler, wie Deutschland einer ist oder wie Österreich einer ist, sagt man schlichtweg, das ist ein bisschen teuer. Und in Österreich und in Deutschland sagen sich natürlich auch die Hauptstädte oder die Regierungen, wenn das so kommt, dann sind die Rechnungen, die Brüssel an Wien und an Berlin schicken wird, immer höher und wir können das einfach gar nicht mehr bezahlen.
Ambitioniert ist ja erstmal ein sehr positives Wort. Wir können das ja übernehmen. Wofür soll denn dieser ambitionierte EU-Haushalt dann verwendet werden?
Offiziell für alles, was so richtig politisch wichtig klingt. Verteidigung, Ukraine, Migration, Grenzschutz, Klimapolitik, Industriepolitik, Landwirtschaft, you name it. Das Problem ist, die EU definiert inzwischen fast jeden großen Politikbereich als wichtige europäische Aufgabe. Und das ist ein Unterschied zu früher. Früher ging es um den gemeinsamen Binnenmarkt, es ging dann um die gemeinsame Währung, es ging um eine Agrarpolitik, das ist ja eines der Wurzeln der EU überhaupt, und es ging darum, einzelne Regionen zu fördern. Und heute will Brüssel einfach alles. Das will die Industrie retten, das Klima retten, die Verteidigung aufbauen, die Migration irgendwie im Zaum halten oder finanzieren oder wie auch immer. Und das ist das, was das Schwierige ist. Man erkennt die Prioritäten nicht mehr.
Diese größten Punkte, die es da im Haushalt gibt, sind nach wie vor die Agrarsubvention und die Regionalförderung. Was steckt hinter diesem Begriff der Regionalförderung?
Das ist die Idee, dass man gewisse Regionen fördert, die strukturschwach sind, die wirtschaftlich schwach sind und so einen Ausgleich innerhalb Europas hinbekommt. Also im Grunde genommen sowas wie der Länderfinanzausgleich. Auf der deutschen Ebene gibt es so einen EU-Regionenausgleich, so dass das zu einer Nivellierung innerhalb Europas führt. Das ist an sich ein richtiger Gedanke. Nur der Gedanke, den müsste man auch mal zu Ende führen, denn irgendwann sind diese Regionen natürlich angeglichen. Aber dann müsste ja irgendwann mal Schluss sein mit dieser Förderung. Und was passiert ist, dass diese Förderung immer weitergeht und immer weitergeht. Und es ist am Ende keine Förderung mehr mit einem Ende, sondern es ist eine Alimentierung übers Lebensende hinaus.
Wenn das doch so richtig ist, betrachte das doch mal aus der Perspektive eines Bayern oder eines Schwaben. Der muss erstmal Länderfinanzausgleich zahlen an beispielsweise die Bremer oder die Berliner, aber darüber hinaus auch noch an Polen, Rumänen oder Bulgaren. Also eine Angleichung der Lebensverhältnisse in der Europäischen Union bedeutet ja, wenn es dem einen besser gehen soll, dann wird es dem anderen wohl auch ein bisschen schlechter gehen.
Da wäre ich jetzt an dieser Stelle ein bisschen vorsichtig, denn so wie du argumentierst, gehst du von so einer Nullsummen-Idee aus. Das heißt, es gibt einen Topf Geld oder es gibt ein Vermögen. Und wenn man das Vermögen anders verteilt, dann muss der eine mehr und der andere weniger haben. In Wahrheit haben wir natürlich Wachstum und Fortschritt. Das heißt, es gibt tatsächlich auch mehr Geld. Es wird mehr verdient, es wird mehr erwirtschaftet und insofern lässt sich auch mehr verteilen. Aber vom Prinzip her ist es natürlich richtig, was du sagst, dass der fleißige Schwabe, der nicht nur Deutschland am Laufen hält, jetzt auch noch gezwungen wird, deutlich mehr am Ende an die EU zu überweisen, das ist schwierig nachzuvollziehen, zumal je weiter der Empfänger solcher Leistungen, solcher Zahlungen weg ist, desto intransparenter wird das Ganze. Und das ist ja der zentrale Vorwurf. Die EU ist einfach ein völlig intransparenter Haufen. Und in dem Augenblick, wo die noch mehr Geld dort haben wollen, müssten sie eigentlich noch viel transparenter erklären, wozu sie das eigentlich gebrauchen.
Wachstum und Fortschritt, das müssen die Deutschen mittlerweile schon im Duden nachschlagen, denn Wachstum ist in Deutschland nicht mehr, das ist Negativwachstum, das ist auch ein Euphemismus, es ist Schrumpfung oder Stillstand in Deutschland und in Österreich sind lange Zeit auch nur die Schulden gewachsen. Also diese Nettozahler Deutschland und Österreich stehen wirtschaftlich nicht gut da, wohingegen es andere Länder gibt, die prosperieren und bei denen es nach vorne geht. Und jetzt haben wir also auf EU-Ebene ja auch diese Debatte. Da gibt es die eine Gruppe der Staaten, die diesen EU-Haushalt nicht befürworten und die anderen befürworten ihn. Erklär uns mal, welche Lager da gerade aufeinandertreffen.
Na, man hat natürlich die Nettozahler, also Deutschland und Österreich, man hat die skandinavischen Länder, man hat die Benelux-Länder, vor allen Dingen die Niederlande. Die zahlen mehr in den EU-Haushalt ein, als sie rausbekommen. In Deutschland ist dieses Saldo, was da verbleibt, liegt etwa derzeit bei so 16 bis 18 Milliarden Euro, die mehr eingezahlt werden, als Deutschland dann wieder zurückerhält aus irgendwelchen Fördertöpfen. Und alle Länder, die diese Nettozahlung betreiben, die zu diesem Club gehören, die sind natürlich bei so einem extrem aufgeblähten Haushaltsvorstellungen der EU-Kommission jetzt extrem hellhörig geworden. Sie stellen fest, das bedeutet eine erheblich höhere Belastung. Auch diese Länder, denen geht es ja meistens nicht gut. Und wenn jetzt eine größere Rechnung aus Brüssel kommt, dann wird es eben kritisch. Das ist die eine Seite, die Nettozahler, die kämpfen also dagegen. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich die Nettoempfänger, das heißt diejenigen, die weniger einzahlen, als sie rausbekommen. Das sind vor allen Dingen die südeuropäischen, aber auch die osteuropäischen Länder. Polen gehört bei den östlichen Ländern zu den deutlichen Gewinnern bei diesem Verteilungsmechanismus. Und die haben natürlich ein hohes Interesse daran, dass sie noch mehr bekommen und dass dieser EU-Haushalt noch größer ist und dass sie noch mehr davon profitieren. Insofern hat man da eine Grenze zwischen den Nettozahlern und den Nettoempfängern und die organisieren sich gerade und das gibt ein fröhliches Hauen und Stechen.
Die Europäische Kommission zeigt auf ihrer Homepage auch so eine Art Tortendiagramm, wo das Geld dann hinfließen soll. Und da findet sich dann auch ein Posten, der nennt sich Next Generation EU. Das ist ein Schuldenprogramm, was während der Corona-Maßnahmen auferlegt wurde, was dazu dienen sollte, die Maßnahmen abzufedern und die wirtschaftliche Katastrophe zu verhindern. So war das damals gedacht. Warum steht das jetzt da drin? Welche Auswirkungen hat das jetzt?
Ja, das war ja der ganz große Tabubruch. Die EU war bis zu diesem Programm konstruiert als eine Gemeinschaft, die kein eigenes Geld hatte. Also die hat sich immer das von den Mitgliedsländern geholt und hat es dann verteilt. Und mit Next Generation EU, also diesem Programm, um den Corona-Einbruch abzufedern, hat sie zum ersten Mal in ganz großem Stil eigene Schulden aufgenommen, die natürlich dann wieder am Ende von den Zahlungen der Länder zurückgezahlt werden müssen. Und da gibt's jetzt das Problem, dass die Zinsen natürlich gestiegen sind. So wie wir das alle erleben, wenn wir einen Kredit haben und den gerade umschulden, dann ist der in der Regel teurer, als er das vor 10 Jahren oder vor 5 Jahren noch gewesen ist. Und das passiert jetzt auch genau der EU. Und da liegt ein entscheidender Grund, weswegen dieser Haushalt jetzt deutlich ambitionierter oder deutlich größer ausfallen muss. Die Zinszahlungen für dieses Next Generation Programm, die ufern aus. Die muss ich jetzt begleichen. Und dann kommt man natürlich bei kühler Betrachtung zu dem Schluss, viel von dem Geld, was die EU braucht, sind jetzt auch keine Investitionen mehr, sondern am Ende geht es um die Begleichung von Schulden.
Wir haben jetzt also diesen Corona-Fonds Next Generation EU. Also da wurden dann gemeinsame Schulden aufgenommen. Das war ja eigentlich so in den Verträgen nicht geregelt. Dann eine eigenständige EU-Armee wird derzeit immer wieder debattiert und in die europäische Verteidigungspolitik in ein gemeinsames soll mehr Geld fließen. Dann geht es jetzt auch um eigenständige EU-Steuern, die diskutiert werden. Die waren eigentlich auch nicht vorgesehen. Also sehen wir hier einen schleichenden Weg der Ausweitung von Kompetenzen?
Auf jeden Fall. Die EU geht weg von diesem Thema, dass sie ein Staatenbund ist, der mal bei einigen Themen zusammenarbeitet, der immerhin auch diese gemeinsame Währung auf den Weg gebracht hat, wahrscheinlich das spektakulärste Projekt überhaupt, der aber dann auch viel den einzelnen Staaten überlässt und sie geht immer mehr in Richtung Bundesstaat, das heißt in Richtung Zentralbehörde, in der viele Politikbereiche geregelt und eben dann auch subventioniert oder bezahlt werden soll. In Wahrheit ist ja die Tatsache, dass Geld zur Verfügung steht und in diese Politikbereiche verteilt werden soll, eine Form von Macht. Jemand, der Geld verteilen kann, der übt auch Macht aus. Und das genau ist das, was in der EU jetzt passiert.
Welche Möglichkeiten gäbe es, das Geld eben nicht direkt von den Mitgliedstaaten und damit von den Bürgern zu nehmen? Was könnte man noch machen, um die EU auf breitere Beine zu stellen?
Naja, um sie finanziell auf breitere Beine zu stellen, da gibt es ein paar Ansatzpunkte, die sie ja auch schon machen. Eines der beliebtesten Themen vor dem Thema Klimaschutz und Klimawandel, aus dem Emissionshandel Geld einnehmen, das passiert bereits. Es gibt diesen CO2-Grenzausgleich, es gibt Abgaben auf Tabak, auf Elektroschrott, die diskutiert werden. Es ist sogar in der Diskussion, große Konzerne, die über 100 Millionen Euro Umsatz machen, direkt zu besteuern. Das ist nicht durch, aber die Pläne gibt es. Es gibt die Digitalsteuern. Der politische Trick dabei ist immer, das klingt dann nicht immer wie ein höherer Beitrag für die Mitgliedstaaten, sondern man holt es sich direkt aus einer Branche von Unternehmen. Der Mechanismus ist natürlich überall der gleiche. Am Ende muss das ja jemand bezahlen. Es bezahlen die Unternehmen, es bezahlen die Verbraucher, es bezahlen die Steuerzahler. So eine EU-Abgabe, die verschwindet ja nicht einfach im luftleeren Raum. Der Fantasie sind quasi keine Grenzen gesetzt, wie man das von Brüsseler Seite organisiert.
Wir hatten den Brexit. Wir erleben auch starke EU-kritische Parteien wie die AfD oder die FPÖ. Solche Kräfte gibt es ja in vielen Ländern. Weniger Europa, weniger Regulierung und weniger Geld für Brüssel sind da Forderungen. Wie schafft es die EU aber trotzdem immer wieder, ihre Macht weiter auszubauen?
Die EU kommt aus einer historischen Situation und ist damals auch gegründet worden, als der Zweite Weltkrieg zu Ende war und als man sich überlegte, wie kann man auf Dauer eine gedeihliche Zusammenarbeit in Europa fördern. Das Problem bei der EU ist, dass sie diese Zeit eigentlich linear fortführt und immer noch sagt, okay, mehr Integration führt uns am Ende zu einem besseren Ergebnis. Dass irgendwann auf dieser Zeitachse, also seit den frühen 60er Jahren des letzten Jahrhunderts bis heute in die 20er Jahre dieses Jahrtausends, sich das geändert hat und sich die Interessenlage auch geändert hat und möglicherweise Organisationsformen auf nationaler Ebene an Berechtigung zurückgewonnen haben oder man gesehen hat, okay, so funktioniert es nicht, wenn wir das alles abgeben. Das ist in Brüssel nicht angekommen, sondern dieser Planet Brüssel, der fliegt in seiner Umlaufbahn, die in den 60er Jahren ihre Berechtigung hatte, aber inzwischen deutlich anders mal austariert werden müsste. Das hat aber offenbar keiner gesehen. Und deswegen diese nationalen Strömungen, die du da beschrieben hast, die haben natürlich recht und die versuchen, diese Umlaufbahn aus dem Kreislauf zu reißen.
Der 7-Jahres-Haushalt der Europäischen Union steht zur Debatte. Der soll dann ab 2028 gelten. Dem Vernehmen nach möchte Brüssel allerdings noch vor den französischen Präsidentschaftswahlen und dem beginnenden Wahlkampf im Frühjahr 2027 fertig werden damit. Wir bedanken uns bei Oliver Stock.
Gerne.
Es war das schlechteste Wahlergebnis der SPD seit 138 Jahren. Es war also das schlechteste Ergebnis in der SPD-Geschichte. 16,5% sind es am Ende bei der vergangenen Bundestagswahl geworden. Als Konsequenz musste Saskia Esken den Posten der Parteivorsitzenden verlassen. An ihre Stelle trat dann Bärbel Baas. Als bodenständige Frau aus dem Ruhrpott gab man ihr dann auch noch den Posten des Superministeriums Arbeit und Soziales. Keine anderthalb Jahre später stellt sich aber die Frage, ob sie dem Amt überhaupt gewachsen ist. Das bezweifelt Norbert Bolz in unserem Kommentar des Tages.
Bärbel Baas hat es mit zwei Sätzen geschafft, die eigene Partei bloßzustellen. Der eine Satz offenbart, in welche Parallelwelt man die Bürger entführen möchte. Der andere Satz leistet ungewollt radikale Aufklärung. Zunächst meinte Frau Baas, niemand wandere in die Sozialsysteme ein. Dieser Satz ist so kontrafaktisch und weltfremd, dass selbst die Parteifreunde nicht mit Kritik gespart haben. Vielleicht war er nur ein unkontrollierter Anti-AfD-Affekt. In jedem Fall hat er gezeigt, dass die SPD nicht mehr Arbeiterinteressen vertritt, sondern Grün, Vogue und Antifa geworden ist. Gravierender ist der zweite Satz, der die Massenmigration als Befreiung Deutschlands vom Einheitsbrauen feiert. Frau Baas sagt hier ausdrücklich, dass es gar nicht primär um Facharbeiter geht, sondern um Vielfalt. Das erinnert natürlich sehr stark an den Antifa-Slogan bunte Vielfalt statt brauner Einfalt. Es wird jetzt immer deutlicher, dass Antifa zu Deutsch heißt Antideutsch. Und an die Migranten adressiert, lautet die Parole der Antifa entsprechend: Lasst uns mit den Deutschen nicht allein. Sprachpolitisch kann man diese Entwicklung daran ablesen, dass die Deutschen zunächst und in den Gesetzbüchern bis heute als deutsches Volk angesprochen wurden. Dann hat man Volk durch Bevölkerung ersetzt, bis schließlich Frau Merkel die geniale Intuition hatte, von schon länger hier Lebenden zu sprechen. Wer noch die Tagesschau sieht, konnte unlängst hören, dass noch eine Steigerung möglich war. Deutsche sind jetzt Nicht-Migranten. Wenn man nach einem Wort sucht für das, was hier geschieht, gerät man rasch in die Zone der Kopfschüsse. Der Begriff Umvolkung gilt seit vielen Jahren als die gefährlichste Verschwörungstheorie. Aber wo ist eigentlich der Unterschied zu dem Projekt, das Frau Baas so offen propagiert. Es handelt sich hier ja um die Lösung, die Bertolt Brecht den Regierenden der DDR nach dem Volksaufstand vom 17. Juni 1953 ironisch präsentierte. Das Volk hat das Vertrauen der Regierung verscherzt. Wäre es da nicht doch einfacher, die Regierung löste das Volk auf und wählte ein anderes? Angesichts katastrophaler Umfragewerte wird sich die SPD heute sagen, das Volk hat das Vertrauen der linken Politiker verscherzt. Importieren wir uns ein neues. Wie man linke Wähler importiert, kann die links-grün-woke Parallelwelt vielleicht von den Demokraten in den USA und von Labour in Großbritannien lernen. Linke fordern ja sogar das Wahlrecht für Ausländer. Doch wie auch immer, der Satz von Frau Baas, immerhin Co-Vorsitzende der SPD, macht es jedenfalls unmöglich, die These von der Umvolkung weiterhin als Verschwörungstheorie zu inkriminieren. Sachlich spröde formuliert könnte man sagen, es handelt sich um Massenmigration als Social Engineering. Um das den Deutschen schmackhaft zu machen, wird es aber ganz anders verkauft. Nämlich so: Massenmigration rettet Deutschland vor dem Faschismus. Hier steckt aber gerade die SPD in einem Dilemma, das der Nobelpreisträger Milton Friedman auf eine einfache Formel gebracht hat. Man kann Massenmigration oder Sozialstaat haben, aber nicht beides. Frau Baas will aber beides. Und deshalb gibt es in der SPD ein Tabu über das Bürgergeld. Und deshalb geht es mit Deutschland immer weiter bergab. Bleibt die Frage, warum die Wähler dazu nicht Nein sagen. Vielleicht liegt es daran, dass es viele Deutsche gibt, die sich selbst hassen. Und die wählen dann Politiker, die die Deutschen hassen.
Das war der Kommentar des Tages von Norbert Bolz. Das war's für heute mit Kontrafunk aktuell. Mein Name ist Benjamin Golme und ich darf mich von Ihnen verabschieden. Wir erlauben uns aber noch einen kurzen Hinweis in eigener Sache. Am 20. Juni feiert der Kontrafunk in Würzburg seinen 4. Geburtstag mit der Veranstaltung Radio kommt von Reden. Auf dem Programm stehen unter anderem Vorträge, Diskussionen, Musik und natürlich viele bekannte Stimmen aus dem Kontrafunk. Mit dabei unter anderem Julia Neigel, Gloria von Ton und Taxis, Markus Krall und natürlich Burkhard Müller-Ulrich. Alle Informationen und die Möglichkeit, Eintrittskarten zu kaufen, finden Sie unter kontrafunk.radio. Außerdem möchten wir Sie noch auf unsere Sendung Der Rechtsstaat hinweisen. Eigentlich gibt es Tendenzbetriebe nur im planwirtschaftlichen Arbeitsleben. Die Justiz soll Recht und Gesetz einhalten. Tut sie das? Darüber sprechen Thomas Seibert und seine Gäste heute unter anderem mit den Rechtsanwälten Markus Heinz und Dr. Andreas Geipel. Professor Rupert Scholz äußert sich zu den juristischen Problemen rund um das neue Heizungsgesetz und Carlos Gebauer kommentiert die Dankesrede von Angela Merkel im EU-Parlament. Den Rechtsstaat hören Sie heute um 10, 15 und 22 Uhr.